Ich lese aus Epheser 4, Vers 13 und 14. Epheser 4, nee, ab Vers 11. Was habe ich mir denn da aufgeschrieben? Fängt ja schon gut an. Epheser 4, 11 bis 14. Jetzt habe ich es. Er selbst, der Herr, gab die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Evangelisten oder als Hirten und Lehrer. Sie sollen alle dazu beitragen, dass die Heiligen zur Ausübung ihres Dienstes zubereitet werden und dadurch der Leib Christi gebaut werde. Das Ziel ist, dass wir alle zur Einheit des Glaubens und zur vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen, ja zur vollen Mannesreife und so die Fülle des Christus in ihrem ganzen Ausmaß erreichen. Denn seht, wir dürfen doch nicht immer unmündige Kinder im Glauben bleiben, wie Meereswogen hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre, der durch Menschen aufkommt, die von ihrer Laune getrieben werden oder gar bewusst auf ihre Führung aus sind. Der Herr hat in die Gemeinde hineingegeben, wen? Was hat er hineingegeben? Wen hat er in die Gemeinde hineingegeben? Lehrer, Hirten, Propheten, Evangelisten, Apostel. Halleluja! Wusstet ihr, dass Älteste Hirten sind? Älteste sind Hirten und haben die Hirtenaufgabe und sie haben diese Trennung zwischen Hirte und Lehrer gibt es so stark nicht, sondern es ist meist eine Verbindung von Hirten- und Lehrertätigkeit. Also Hirten haben in aller Regel auch eine Lehraufgabe und Lehrer, ohne den Hirten Gedanken zu haben, würden einfach nur tote Lehre bringen und nicht die Schafherde mitnehmen. So, jetzt werden wir mal ganz praktisch. Der Herr hat hineingesetzt in diese Gemeinde Älteste. Wusstet ihr, ne? Dass ihr Älteste habt hier in der Gemeinde, wusstet ihr, ne? Das sind nämlich Daniel und ich. Wir sind eingesetzt worden von der Regionalleitung unseres Bundes. So, wir haben hier die Aufgabe, zu leiten, zu führen, zu versorgen, zu beschützen, zu bewahren, Orientierung zu geben und so weiter. Und die Heiligen zuzurüsten zum Dienst und fit zu machen. Ja, das ist so unsere Aufgabe. Und die Aufgabe der Gemeinde ist was? Zu beten, Arbeit machen, mithelfen. Also wenn es bitte? Was denn? Zusammenzuhalten, ja. Wenn Hirten die Aufgabe haben, zu leiten, zu führen, voranzugehen, Orientierung zu geben, was macht dann die Gemeinde? Die Gemeinde macht was? Die Gemeinde folgt oder auch nicht? Ja. Wisst ihr, Hirten, Älteste können leiten, so viel sie wollen, wenn keiner folgt, dann gehen sie ziemlich alleine den Weg. Heute Morgen habe ich noch mal etwas nachgelesen über Hirtenschaft und Herden. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen einer Schafherde und einer Schweineherde. Wusstet ihr das? Es gibt einen Unterschied zwischen einer Schafherde und einer Schweineherde. Bei einer Schafherde ist es so, dass der Hirte vorangeht und die Schafe laufen hinterher. Ja? Habt ihr das schon mal gesehen? So der Schäfer, der geht voran und dann kommen die Schafe und die laufen hinterher. Ja, ganz eng beieinander. Und wisst ihr, was es bei einer Schweineherde ist? Bei einer Schweineherde, sie haben auch Hirten. Aber Schweine müssen getrieben werden. Sie werden von hinten angetrieben. Sie werden geschoben und gedrückt und gedrängt. Und dann hat der Hirte, der hat so einen Stab in der Hand und haut dann auf die Schweine so ein bisschen drauf, damit sie sich bewegen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich ein Schaf bin und kein Schwein. Ich bin froh auch, dass ich ein Schafhirte bin und kein Schweinehirte. Halleluja. Oh, Halleluja. Wisst ihr, dass mich das total befreit? So, und deswegen, wenn ich heute Morgen zu euch rede oder wenn Daniel oder so, wir zu euch reden, wir drängen niemanden, wir schieben niemanden an, wir peitschen niemanden, wir prügeln niemanden. Das ist die Art des Teufels. Ja? Der Teufel hat ein Stecken in der Hand und der treibt. Und ich glaube, im Jesaja steht, der Stecken des Treibers ist zerbrochen. Zack, 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 bruch, kaputt. Halleluja. Und Jesus hat gesagt, er geht voran und seine Schafe hören seine Stimme und sie folgen ihm. Freiwillig. Halleluja. Und genauso ist es auch mit Daniel und mit mir. Ja? Ich hoffe, dass ihr freiwillig dabei seid oder euch nicht getrieben fühlt und unter Zwang und unter Druck gesetzt fühlt. Das ist alles Mist. Wir sind keine Schweinehirten, wir sind keine Schweineherde, sondern wir Schafherde und Schafhirten. Halleluja. Halleluja. So, aber das Prinzip im Reich Gottes ist halt, dass es Schafhirten gibt, ja, aber die Schafe folgen auch. Und die Schafe stehen nicht da und diskutieren 3 Jahre lang darüber, ob das richtig ist, was der Schafhirte gesagt hat oder nicht. Und die Schafe stehen auch nicht da und sagen, hey, unser Hirte, der hat ja wirklich eine Macke. Der ist wohl ein bisschen schräg drauf. Das interessiert uns nicht, was der sagt. Schafhirten haben zu gucken, dass die Schafherde versorgt wird, dass jeder in seinen Dienst hineinwächst, wozu Gott ihn berufen hat. Dass er befähigt wird, ausgerüstet wird, zugerüstet wird, geschult wird, unterrichtet wird, an die Hand genommen wird möglicherweise, angeleitet wird, angelernt wird, dass Freiräume geschaffen werden, dass man sich entwickeln kann. Nur was wir machen müssen als Schafe, ich bin jetzt auch mal Schaf, ne? Ich bin ja einerseits Schafhirte, aber auch Schaf. Was wir machen müssen, Jesus lehrt mich ja auch und unterrichtet mich auch, was er von mir erwartet ist, dass ich gehe, dass ich die Möglichkeiten, die er mir einräumt, nutze. Halleluja. Und er hat mir die Möglichkeit eingeräumt, diese Gemeinde zu leiten und zu lehren und zu unterrichten, da habe ich nie von geträumt. Aber er hat gesagt, du hast die Chance und ich lehre dich, ich unterrichte dich, ich nehme dich an der Hand, ich gehe dir voran. Nutze deine Chance. Und so entwickeln wir uns weiter im geistlichen Leben. Indem wir unsere Chancen nutzen, die Gott uns einräumt und die in der Gemeinde auch eingeräumt werden, wo man Freiräume hat, sich zu entwickeln, wo Ältestenschaft Freiräume schafft, damit man sich weiterentwickelt und einen nächsten Reifegrad, sage ich jetzt mal, erreicht. Wir sollen ja nicht nur unmündige Kinder bleiben, habe ich gerade gelesen, so kleine Babys, sondern wir sollen uns weiterentwickeln. Und das ist Aufgabe von Leiterschaft, diese Möglichkeiten auch zu schaffen. So. Aufgabe von Hirten ist auch, zu erkennen, wenn die Schafe zum Beispiel unterernährt sind, Mangel haben, wenn ihnen irgendetwas fehlt. Und dann müssen sie dafür sorgen, dass die Schafe entsprechend ernährt werden und dass dieser Mangel beseitigt wird. Amen. Wenn den Schafen dauernd das Fell ausfällt, dann muss man überlegen, ob sie eventuell die richtige Ernährung haben oder ob sie vielleicht von einer Krankheit befallen sind. Schafen fällt normalerweise nicht einfach ihr Fell weg. So, und wenn man feststellt, da fehlt auf einmal irgendwie Fell und man kann sich das nicht erklären, dann muss man als Hirte überlegen, woran liegt's. Und entweder gibt es da Medikamente oder die Ernährung wird umgestellt oder irgendwas anderes wird gemacht. Amen. So. Die Hirten einer Gemeinde müssen wahrnehmen, ob eine Gemeinde geistlich wächst oder nicht. Und wir müssen wahrnehmen, woran es liegen könnte, dass man geistlich nicht wächst. Schon alleine die Erkenntnis, dass man eventuell wachsen sollte oder Wachstum notwendig ist, verursacht manchmal Schmerzen. Ne? Also man kennt ja Wachstumsschmerzen. So. Und alleine die Erkenntnis, dass wir wachsen sollen, dürfen, komme ich noch drauf, da haben wir schon manchmal Schmerzen, ne? Und denken, oh, Wachstum ist so schwierig, als geistlicher Mensch wachsen, oh, da muss ich ja irgendwie was verändern an mir, oh, wie schlimm. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum herum, zu gucken, ob wir wachsen geistlich oder nicht Und dann stellt sich die Frage, müssen wir denn überhaupt wachsen? Müssen wir als Kinder Gottes wachsen? Müssen wir geistliche Teenager werden? Müssen wir geistliche Väter und Mütter werden? Müssen wir? Was denkt ihr? Wir müssen nicht. Okay. Gut, das ist sehr gut. Schaut, wenn wir in das Reich Gottes hineingucken, in Gottes Reich hineingucken, wenn wir in die Natur hineingucken, egal wo wir hingucken, da wo Gott etwas ins Leben ruft, da wächst es. Oder? Halleluja! Da wo Gott etwas ins Leben ruft, da wächst es. Pflanzen und Tiere wachsen, Menschen wachsen, alles wächst, was irgendwo ins Leben gerufen wird, es wächst. Es sei denn, es ist krank. Ist es so? Wachstum ist natürlich. Und wenn etwas nicht wächst, obwohl es noch nicht den Zustand erreicht hat, den es erreichen sollte, dann ist es krank. Dann ist etwas da, was dieses Wachstum unterbricht und ist nicht gesund. Wachsen als Christ, als Kind Gottes, ist normal. Halleluja. So, die Frage ist nicht, müssen wir wachsen, sondern die Frage ist, wachsen wir tatsächlich? Der Paulus sagt zum Timotheus, beobachte dich mal ganz genau, ob du wächst. Und alle anderen werden feststellen, ob du wächst. Wachstum, geistliches Wachstum wird sichtbar. Amen. Geistliches Wachstum wird erkennbar. Von anderen wird es wahrgenommen. Dann wird man sagen, wow, da ist jemand gewachsen im Glauben. Da ist jemand von seinem Zustand als Baby schon zum Teenager geworden. Oder von seinem Teenager-Dasein schon zum geistlichen Vater und zur geistlichen Mutter geworden. Das ist erkennbar. Kurze Frage, was sind geistliche Väter und geistliche Mütter? Woran erkennt man sie? Woran erkennt man, ob jemand ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter ist? Mann, sagen wir mal ruhig. Mann, du verrätst ja alles. Unglaublich. Also, wir machen das manchmal so schwer und kompliziert. Woran erkennt man Väter und Mütter, wenn ich mal fragen darf? Woran erkennt man Väter und Mütter? Ach, an den Kindern, die sie haben. Ja. Und woran erkennt man geistliche Väter und geistliche Mütter? An den geistlichen Kindern, die sie haben. Amen. Und diese geistlichen Kinder, ich habe darüber nachgedacht, es können die normalen, die eigenen Kinder sein, ja, die eigenen geistlichen Kinder, die durch eigenes Zeugnis von Jesus entstanden sind, gezeugt wurden. Es können aber Adoptivkinder sein, es können Stiefkinder sein, es können Pflegekinder sein. Aber geistliche Väter und Mütter haben geistliche Kinder. Und sie sorgen dafür, dass diese geistlichen Kinder wachsen. Amen. So, das ist doch gar nicht so kompliziert. Und wenn Paulus sagt, hey, ich rede zu euch wie zu unmündigen Kindern oder zu geistlichen Vätern oder ich rede zu euch wie zu Teenagern, dann müssen wir uns doch einfach mal fragen, ja, wo gehöre ich denn jetzt hin? Bin ich ein geistliches Baby, bin ich ein Teenager oder bin ich ein geistlicher Vater und Mutter? Und dann gucke ich mal in mein Leben und gucke, wo sind meine geistlichen Kinder? Guck. Und dann wirst du dir die Frage beantworten, ob du ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter bist. Ich werde die Frage nicht für dich beantworten. Und wenn wir feststellen, wir sind noch keine geistlichen Väter und Mütter, dann fehlt noch eine Entwicklungsstufe. Amen. So ist es. So, und geistliche Leiter in der Gemeinde haben leider die unangenehme Aufgabe, auch mal solche Dinge anzusprechen. Weil sie sollen dafür sorgen, haben wir gerade gelesen, Epheser 4, dass sie zur vollen Reife kommen, in volle Wachstum hineinwachsen, die Fülle Christi hineinwachsen. So, also beantworte dir die Frage selbst. Wo sind deine, wo sind meine, die Frage muss ich mir auch selbst beantworten, wo sind unsere geistlichen Kinder? Kinder erkennt man übrigens auch geistliche Kinder. Und so, wir gucken einfach in unser Leben, jeder für sich selbst. Und Paulus sagt, er möchte eigentlich, dass die Gemeinde eine Gemeinde wird, die voller geistlicher Väter und Mütter ist. Warum? Warum ist es natürlich? Weil Babys wachsen irgendwann. Das ist Wachstum. Babys wachsen im Geist. Sie werden Teenager und sie werden irgendwann Väter und Mütter. Das ist natürlich. Das ist ein natürlicher Wachstumsprozess. Und alles andere ist nicht gesund. Und er möchte, dass eine gesunde Gemeinde da ist mit vielen geistlichen Vätern und Müttern, die wieder geistliche Kinder und Babys haben. Amen. Das ist eine Herde, eine Schafherde. In einer Schafherde ist es normal, dass die Schafe sich vermehren und dann kommen neue Schafe, Schäfchen, Lämmer nennt man die, glaube ich, oder? Könnte sein, ne? So, und so wächst die Herde. Die Herde wächst und dann sind dann wieder die Mutterschafe und die Böcke, die sind dann so die Väter und Mütter und dann kommen die Babys wieder und die wachsen. Ja. Und das ist normal für eine gesunde Gemeinde. Eine Gemeinde, die nur aus geistlichen Teenagern besteht zum Beispiel, ist nicht gesund. Sie brauchen Babys und sie brauchen Väter und Mütter. Wir brauchen nicht einfach nur eine Mittelschicht von geistlichen Teenagern, sondern wir brauchen die geistlichen Väter und wir brauchen die geistlichen Babys. Und die geistlichen Väter und die geistlichen Mütter kümmern sich um die geistlichen Babys und um die geistlichen Teenager. Amen. So ist es doch normal. Zu Hause bei dir ist es doch auch so, ja? Du als Vater und Mutter kümmerst dich doch um deine Kinder, oder? Und machst du alle Stadien durch, vom Baby bis zum Teenager. Und so ist es in der Gemeinde auch. So sollte es sein. So. Wir sollen uns weiterentwickeln. Und wir müssen gucken, wenn wir uns nicht weiterentwickeln, woran liegt es denn? Müssen wir wachsen? Nein. Denn wir können uns entscheiden. Wir können uns als Kinder Gottes entscheiden, zu wachsen oder nicht. Das ist ein Unterschied zwischen normalen Menschen. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, sich zu entscheiden, immer und ewig ein kleines geistliches Baby zu bleiben. Nein, ich will nicht wachsen. Dann kümmert sich ja keiner mehr um mich. Keiner trägt mich mal auf dem Arm durch die Gegend. Keiner gibt mir ständig Milch. Ich möchte gerne von allen getragen werden und umhegt werden und umsorgt werden. Das ist so schön. Ich möchte gerne ein kleines geistliches Baby bleiben. Wir können uns entscheiden. Wir entscheiden uns auch. Wir entscheiden darüber, ob wir geistlich wachsen oder ob wir nicht wachsen. Ist das so? Viele Kinder Gottes in Gemeinden, ich meine jetzt nicht unsere, ich rede nicht von unserer, in anderen Gemeinden gibt es viele Kinder Gottes, die sich entscheiden, kleine geistliche Zwerge zu bleiben. Ja, das gibt's. Nicht hier, auf keinen Fall hier, aber in anderen Gemeinden, da gibt's so Kinder Gottes, die sagen, ich möchte immer ein kleiner geistlicher Zwerg bleiben. Und da kommen immer schön die Ältesten und beten mit mir und die helfen mir und alle helfen mir überall und das ist so schön, ein geistliches Baby zu sein. Ich kriege ja immer das Essen gebracht und man macht mir auch immer schön die Hose sauber, den Popo sauber. Aber kleine geistliche Zwerge werden niemals siegreiche Überwinder werden. Ist es so? Kleine geistliche Zwerge werden niemals siegreiche Überwinder werden. Weil sie immer noch in die Windeln machen und durch die Gegend getragen werden wollen. Paulus fordert uns auf, oder er fordert den Timotheus auf, sich selbst zu prüfen. Und damit fordert er uns auch auf, uns selbst zu prüfen, hey, wie ist unser geistlicher Entwicklungsstand? Wo leben wir? In unserem geistlichen Leben, wo leben wir? Sind wir noch da, wo wir vor 3 Jahren waren, vor 2 Jahren waren, vor 5 Jahren waren? Gibt es irgendeine Entwicklung, die wir durchgemacht haben? Und die Frage muss sich jeder selbst beantworten. Ne? Bin ich noch in der Entwicklung? Fehlt mir irgendwas? Habe ich eine Mangelsituation? Wir müssen nicht wachsen, aber in Epheser 4, Vers 15 steht, Nein, wir sollen die Wahrheit in Liebe leben und in jeder Hinsicht in ihn, den lebendigen Christus, das Haupt der Gemeinde, hineinwachsen. Wir sollen in Christus hineinwachsen. Wir sollen wachsen, weil es normal ist. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengehalten und bekommt so sein festes Gefüge. Und jedes Glied tut dabei seinen Dienst nach den Fähigkeiten, die dem Einzelnen gegeben sind. Nochmal. Von ihm, dem Haupt her, wird der ganze Leib zusammengehalten. Die ganze Christengemeinde Elim in Essen wird von ihm her, von Jesus zusammengehalten und bekommt so ein festes Gefüge. Und jedes Glied der Gemeinde tut dabei seinen Dienst nach den Fähigkeiten, die dem Einzelnen gegeben sind. So vollzieht sich was? So vollzieht sich das ganze Wachstum des Leibes. So vollzieht sich das Wachstum des Leibes, in dem Christus das Haupt ist und jedes Glied seinen Dienst nach den Fähigkeiten tut, die ihm gegeben wurden. So vollzieht sich das ganze Wachstum des Leibes und er wird aufgebaut im Geist echter Liebe. Darum geht's. Auferbauung des Leibes in Liebe, damit es mit der wächst in die Fülle hinein, in die Fülle dessen, was Gott sich für Elim Essen hier gedacht hat. Amen. Das heutige Thema ist, das war jetzt die Einleitung, nur für diejenigen, die gerne mitschreiben. Das war die Einleitung, jetzt kommt der Hauptteil. Das heutige Thema ist, wachsen im Dienst mit den Gaben des Heiligen Geistes. Wachstum im Dienst mit den Gaben des Heiligen Geistes. Ich möchte lesen aus 1. Korinther 12. Korinther 12, Vers 1 bis 11. Und jetzt ein Wort über die Geistesgaben. Liebe Brüder, auch darüber möchte ich euch nicht im Unklaren lassen. Ihr wisst doch aus der Zeit, als ihr noch Heiden wart, da ließt ihr euch zu den Götzenbildern hintreiben, die doch nicht reden können. Jetzt gebe ich euch ein gutes Kennzeichen für das Wirken des Geistes Gottes. Niemand, der im Geist redet, kann sagen, verflucht sei Jesus. Jeder aber, der von Herzen sagt, Herr ist Jesus, kann das nur tun, wenn er den Geist Gottes hat. Gewiss, es gibt verschiedene Geistesgaben, aber es ist immer ein und derselbe Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Kraftwirkungen, aber es ist immer derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird die Offenbarung des Geistes nur zum Besten des Ganzen zuteil. Dem einen wird durch die Offenbarung ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen wird durch denselben Geist ein Wort der Erkenntnis zuteil. Wieder einem anderen in demselben Geist Glaube und Vertrauen. Wieder einem anderen immer in demselben Geist die Gnadengabe, Heilungen zu vollziehen. Und noch wieder einem anderen Kraftwirkung, einem anderen Weissagung oder Prophetie. Einem anderen die Gabe, Geister zu unterscheiden oder eine besondere Art von Zungenrede oder auch die Deutung dieser Reden. All dieses wirkt ein und derselbe Geist, der einem jeden seine Gaben zuteilt, wie er will. Halleluja. Ich glaube, dass wir hier noch Wachstumspotenzial haben. Wie viele Geistesgaben, Gaben des Geistes werden hier aufgezählt? Wie viele? 7? Wer bietet mehr oder weniger? Braucht ihr noch einen Moment, um zu überlegen? Ach, zählen, okay, gut. Okay, zählen. Wie viele Gaben gibt es? Da. Hey Pfingstler, Pfingstler und Charismatiker, wie viele Gaben gibt es? Seht ihr, genau das meine ich. Es gibt noch Wachstumspotenzial. Also da ich heute noch fertig werden möchte mit der Predigt, verrate ich es euch, ja? Ich verrate es euch. Ich will ja kein Geheimnis draus machen. Es gibt 9. Erstens das Wort der Weisheit, zweitens das Wort der Erkenntnis, drittens Gabe des Glaubens, viertens Gaben der Heilungen, bitte auf die Mehrzahl achten, Gaben der Heilungen. Dann gibt es die Gabe der Wunder oder Kraftwirkungen, die Weissagung, welches auch Prophetie bedeutet, Weissagung oder Prophetie ist die 6. 7. ist Gabe der Geisterunterscheidung, 8. die Gabe der Zungenrede und 9. die Gabe der Auslegung der Zungenrede. 9. 9 Geistesgaben. Und jetzt möchte ich einfach im Geist der Liebe und der Auferbauung der Gemeinde mit euch mal analysieren, wie viele dieser 9 Gaben des Geistes hier in dieser Gemeinde vorhanden sind. Was denkt ihr, das ist ein persönliches Wort hier, oder? Ein persönliches Wort an die Gemeinde, ne? Und er sagt, dem wird gegeben, dem wird gegeben, dem wird gegeben und einem jedem wird gegeben. Welche Gabe des Heiligen Geistes hast du bekommen? Hast du die Gabe der Prophetie? Hast du die Gabe der Kraftwirkung, der Wunderwirkung? Hast du die Gaben der Krankenheilung? Hab ich sie? Wer hat sie? Haben wir die Gabe der Zungenrede? Und dann auch noch die Gabe der Auslegung der Zungenrede? Wie viel der 9 Gaben des Geistes haben wir hier in der Gemeinde? Jeder muss einfach mal in sein eigenes Leben gucken. Beobachte dich selbst, sagt Paulus dem Timotheus. Beobachte dich selbst. Guck in dein Leben und beobachte dich selbst, ob du geistlich wächst oder nicht. Wie viele Gaben des Geistes sind bei uns im Leben? Und wie viele sind in der Gemeinde vorhanden? Ich bin einfach mal nüchtern in einer Analyse, ja. So ein Arzt, der ist auch nüchtern in der Diagnose und da guckt er, wie die Therapie aussieht. Wenn wir zum Beispiel hier sagen, in Lobpreis- und Anbetungszeiten, lasst uns singen in anderen Sprachen, in den Zungen, die Sprachen, die der Heilige Geist gibt. Lasst uns das einfach mal tun. Wisst ihr, wie erstaunt ich bin, dass es total ruhig bleibt? Fast. Wo ich dann feststelle und sage, mal will ich beten im Geist, sagt der Paulus, mal will ich singen im Geist, mal in vernünftigen Sprachen. Und dieses Singen im Geist, in Sprachen des Heiligen Geistes, die der Heilige Geist gibt, ist zum Beispiel nicht da. Oder kaum ausgeprägt. Oder wenn wir sagen, lasst uns mal eine Zeit lang in anderen Sprachen, in den Zungen, die der Heilige Geist gibt, beten. Ich glaube, man könnte manchmal sogar stattdessen eine Schweigeminute einlegen. Und es wäre das Gleiche, oder? Wenn ich jetzt sage, ne, der Paulus sagt, das ist eine Willensentscheidung. Ich bete, mal bete ich im Geist, in den Sprachen, die der Geist gibt, und mal bete ich mit dem Verstand. Wenn ich jetzt sagen würde, liebe Geschwister, lasst uns 5 Minuten in den Sprachen beten, die der Heilige Geist uns gibt. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es ziemlich ruhig bleibt. Oder wenn wir fragen, gibt es irgendwelche prophetischen Eindrücke? Dann sehe ich bei einigen irgendwo das Fragezeichen, was ist denn prophetischer Eindruck? Und glaube, in einer Pfingstgemeinde zu sein. Oder? Und ich stelle fest, wir haben Mangel ohne Ende irgendwo. Es ist nicht da. Die, die Gaben der Heilung? Wo sind die Gaben der Kraftwirkung? Und so weiter. Im Geist der Liebe und der Auferbauung. Es geht darum, den Leib aufzuerbauen, damit er zur Fülle kommt. Es geht darum, dass die Gemeinde zur Fülle Gottes kommt. Und dass wir keinen Mangel erleben, sondern dass wir wachsen. Amen. Darum geht's doch. Und da hat es doch keinen Zweck, wenn wir einfach die Augen zumachen und sagen, das ist unangenehm. Ich will es nicht sehen, ich will es nicht hören. Die drei Affen kennt ihr, ne? Nicht sehen, nichts hören und was war der andere? Oh, ja, reden auch nicht. So, also, wenn ihr könnt mich ja gerne überzeugen und sagen, nee Martin, das nimmst du alles falsch wahr. Ihr könnt ja sagen, Martin, da bist du im falschen Film. Also wir erleben die Gemeinde ganz anders. Da ist es voll mit Prophetien, Weissagungen, da wird in Zungen gebetet und da fallen die Toten aus dem Bett und die Kranken werden lebendig irgendwie so. Das passiert laufend bei uns, Martin, du kriegst es einfach nur nicht mit. Könnt ihr mir ja sagen. Dann lass ich mich bekehren und nehme alles zurück. Aber ich glaube, dass wir einen Mangel haben, dass wir nicht das erleben, was Gott sich für uns vorgestellt hat. Schauen wir doch einfach mal in unsere Gemeinde hinein. Jeder schaut in sein eigenes Leben und ich möchte das wirklich jetzt nicht irgendwie vorwurfsvoll formulieren, nicht, dass es so rüberkommt, sondern in Liebe und Auferbauung. Es geht darum, dass Gemeinde aufgebaut wird. Es geht darum, die Aufgabe wahrzunehmen, die ich habe. Und ich muss mich auch selbst immer wieder analysieren. Ich muss da selbst auch immer wieder gucken, wo stehe ich denn jetzt eigentlich? Entwickle ich mich oder nicht? Was denken wir? Erleben wir die Fülle? Wir gucken einfach mal in unsere Gemeinde hinein. Also jeder guckt in sein Leben und dann gucken wir mal in unsere Gemeinde hinein. Was ist mit unseren Gottesdiensten? Was ist mit unseren Gottesdiensten? Wie viele Gaben des Geistes werden angewandt im Gottesdienst? Wie viel? Von den 9? Oder in den Hauskreisen? Oder wir gucken in unsere Arbeitskreise hinein. In die Arbeitskreistreffen, Gebetstreffen, gemütliches Beisammensein beim Kaffee. Auf einmal mitten beim Kuchenessen kommt ein Wort des Herrn. Und man steht auf und geht zu dem Nachbarn hin und sagt, hey, ich habe gerade ein Wort des Herrn für dich empfangen. Du sollst mutig und stark sein, egal wie deine Situation jetzt ist. Gott trägt dich durch. Wie oft erleben wir das? Wie oft erleben wir das in unserem gemütlichen Beisammensein? Wie oft erleben wir das in der Seelsorge? Oder noch dramatischer, wie oft erleben wir das in unserem Alltag, da, wo wir sind? Wisst ihr, es gibt Folgen eines sichtbaren Mangels in diesem Bereich. Es gibt Folgen. Die Gemeinde, ihr müsst euch die Gemeinde im Sinne des Neuen Testamentes mal vorstellen wie so ein Fadenkreuz. Ihr kennt ein Fadenkreuz? Kennt ihr ein Fadenkreuz? Kennt ihr ein Fadenkreuz? Das ist so, wo man zum Beispiel jemanden anvisieren kann. Man guckt durch das Fadenkreuz und dann sieht man jemanden genau im Fadenkreuz. Also es gibt eine waagerechte Linie und eine senkrechte Linie. Und Gemeinde Gottes ist oder besteht aus einem waagerechten Bereich und aus einem senkrechten Bereich. Der waagerechte Bereich stellt da die biblischen Prinzipien, die Strukturen, in denen wir leben. Dazu gehört die Taufe, das Glaubensbekenntnis, verbindliche Mitgliedschaft, Lehrdienst, geistliche Leiterschaft. Das ist so die waagerechte. Und die senkrechte Linie ist, das ist die Verwirklichung der ständigen Einbrüche von Gottes Realität ins Gemeindeleben. Das ist die Verbindung nach oben. Und wo die Verbindung nach oben nicht stimmt, wo keine geistlichen Einbrüche mehr da sind von oben, wo keine Offenbarung Gottes mehr da ist, da wird unsere ganze Waagerechte irgendwann tot. Da können wir Lehrdienste haben und Leitungsdienste und Organisationen haben, wie wir wollen. Es wird tot sein, wenn nicht die Senkrechte stimmt. Wir brauchen diese unmittelbaren Berührungen durch Gott selbst, durch die Offenbarung des Geistes. Amen. Sonst sind wir irgendwann eine tote Organisation.
Und wir denken, wir haben Leben, aber es sind die letzten Zuckungen vielleicht. Das möchte ich nicht erleben. Ich möchte wirklich erleben, dass wir in der Fülle Gottes leben, in dieser Gemeinde, mit allem, was er sich vorstellt, mit aller geistlichen Dynamik, die es gibt. Amen. Wir brauchen diese ständigen Offenbarungen Gottes. Durch das Wort zum Beispiel, klar, der Heilige Geist macht das Wort lebendig, aber eben auch durch die neuen Gaben des Geistes. Ohne diese Offenbarung Gottes, ohne dieses offenbar werdende Wirken Gottes, wird ein Leib Christi, wird der Leib der Gemeinde, wird die Gemeinde selbst schwach und hat nicht voll funktionsfähige Glieder. Eine Gemeinde, die aus eigener Kraft versucht zu leben, wird früher oder später schwach. Wir leben nur aus der Kraft Gottes heraus, aus den Offenbarungen Gottes heraus. Amen. Aus den Zuwendungen der Realität Gottes heraus leben wir. Und wo das nicht da ist, werden wir irgendwann schwach und wir sind nicht voll funktionsfähig als Glieder. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wer hier die Hand bei uns in der Gemeinde ist, ja? Ich nehme mal an, keiner. Also ich rede jetzt einfach mal über die Hand, über die rechte Hand. Ja? Mit der rechten Hand können wir zugreifen, wir können dann Sachen hochheben oder ja, wir können mit einzelnen Fingern was machen, vielleicht mit dem einzelnen Finger bewegen, irgendwas hochheben, wegstoßen, wegdrücken, irgendwo. Ja? Und eine geistliche Hand, die nicht aus der Kraft Gottes heraus lebt, die kriegt die Finger vielleicht nur noch so krumm. Ja. Und anstatt irgendwas anpacken zu können, kriegt sie die Finger nur noch so krumm. Es ist keine Kraft da. Es fehlt die Kraft. Versteht ihr? Die Hand ist da, aber es fehlt die Kraft. Und die Hand kann nicht ihre volle Funktion ausüben. Und sie wird vielleicht zu einer Kralle. Aber sie kann nicht mehr die volle Funktion ausüben. Und so ist es mit uns, wenn wir diese geistlichen Einbrüche Gottes, die Gaben des Geistes nicht haben in unserem Leben, dann werden wir unsere Aufgabe und Funktion im Reich Gottes nicht ausüben können. Nicht zumindest so, wie er sich das vorstellt und wie es normal ist. Das ist eine Folge davon, wenn wir zu wenig von den Offenbarungen Gottes, von den Gaben des Geistes haben. Gemeinde. Die Gemeinde ohne diese Offenbarung des Geistes Gottes und die Wirkung des Geistes Gottes ist wie ein Bautrupp, der einen Tempel bauen soll, dem aber verschiedene Werkzeuge fehlen. Wir ziehen los, wollen einen Tempel bauen, einen Tempel der Anbetung zum Beispiel, und wir ziehen los und uns fehlen Hammer, Meißel, Bohrmaschine. Und wir sollen einen Tempel bauen. Und es geht nicht, weil wir haben verschiedene Offenbarungen des Geistes nicht. Wir haben verschiedene Gaben des Geistes nicht. So, wir können irgendwas bauen. Wir können auch versuchen, uns zu helfen, behelfen, indem wir irgendwelche Werkzeuge finden, die den Hammer ersetzen, den Meißel ersetzen, die Bohrmaschine ersetzen. Aber es wird schwieriger. Gemeinde Gottes ohne diese Offenbarung des Geistes ist wie eine sechsseitige Gitarre, der drei Saiten fehlen. Versteht ihr? Gut, das ist jetzt keine zwölfseitige Gitarre, ne? Da musst du ein paar mehr Saiten entfernen. Aber wenn dieser zwölfseitigen Gitarre acht Saiten fehlen, dann kannst du noch irgendwas darauf spielen, versuchen. Und vielleicht klingt es noch irgendwie schräg. Man kann noch dazu singen, aber die Gitarre wird nie so genutzt werden können, wie sie gedacht ist. Eine Gemeinde, die ohne die Gaben des Geistes lebt, lebt zwar, Amen, aber sie kommt nicht in die Fülle hinein dessen, was Gott sich gedacht hat. Und es klingt nicht so, als wenn du sechs Saiten auf der Gitarre hast, sondern als ob dir drei Saiten fehlen. Und wenn man drei Saiten wegnimmt, das hatten wir hier schon mal mit der Gitarre, dann kannst du nichts Vernünftiges mitspielen. Du kannst noch irgendwas machen, es klingt irgendwie. Ist immer noch besser, als wenn gar keine Saite drauf wäre. Aber der ursprüngliche Gedanke ist, dass eine sechsseitige Gitarre sechs Saiten hat, eine zwölfseitige Gitarre zwölf Saiten. Und eine Gemeinde Gottes, die in den Charismen des Heiligen Geistes lebt, sollte neun Geistesgaben haben. Amen. Amen. Halleluja. Eine Gemeinde ohne die Gaben des Heiligen Geistes ist wie ein Kassenwart ohne Kasse und nur mit dem Sparbuch. Hat noch ein bisschen was auf dem Sparbuch, aber nichts mehr in der Kasse. So. Es fehlt was. Oder eine Gemeinde ohne Gaben des Heiligen Geistes ist zwar Salz und Licht in dieser Welt, aber wie ein Licht, wie eine Lampe, die kein Öl hat oder zu wenig Öl hat. So, wir stellen also fest, dass wir irgendwie geistlich, ich sage es jetzt mal nüchtern, wir sind geistlich, was die Gaben des Geistes anbetrifft, arm. Oder denkt ihr, wir sind reich? Okay, Nüchternheit hilft manchmal. Wir sind arm. Wir sind geistlich arm, was die Gaben des Geistes anbetrifft. Aber wisst ihr, dass das kein Problem ist? Wir müssen nur zu unserer Armut stehen erstmal und nicht so tun, als ob wir reich wären. Sondern wir müssen einfach vor Gott bekennen und sagen, hey, wir sind geistlich arm. Uns fehlt es an Gaben des Geistes. Zum Beispiel, Matthäus 5, Vers 3 steht, selig sind die, die sich innerlich arm wissen im Geist, denn das Reich Gottes gehört ihnen. Ich glaube, dass es eine wesentliche Voraussetzung ist, um wirklich das Reich Gottes in seiner Fülle zu erfahren und zu erleben, ist, dass wir einfach arm sind und arm werden und zu unserer Armut bekennen, damit wir den Reichtum Gottes erleben können. So, wir haben gute Voraussetzungen. Wir haben gute Voraussetzungen, wenn wir sagen, wir sind in diesem Bereich arm. Weil Gott will dieses Bekenntnis nutzen, damit wir wirklich reich werden können und dass wir in die Fülle hineinkommen. Amen. Amen. So, es hat nichts, es bringt überhaupt nichts, wenn wir uns die Augen zuhalten und sagen, ich will jetzt gar nicht sehen, dass wir geistlich arm sind. Ich will gar nicht wahrnehmen, dass wir so gut wie keine Geistesgabe haben. Nein, wir machen die Augen auf, stellen uns der Situation und bitten Gott, dass er uns einfach Reichtum schenkt in diesem Bereich. Amen. Gott hat viel für uns vorbereitet. Ich glaube, dass wir die Fülle Gottes erleben sollen, was die Gaben des Geistes anbetrifft zum Beispiel, und nicht irgendeinen Mangel. Gott möchte uns wirklich die Fülle geben. Ich lese mal etwas aus 1. Korinther 1, 4 bis 7. Römer Korinther, 1. Korinther 1, 4 bis 7. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel, gemeint sind hier die Gaben des Geistes. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden. In ihm haben wir keinen Mangel. In ihm ist uns die Fülle geschenkt worden. Halleluja! Jesus wohnt durch den Heiligen Geist in unserem Herzen. So, Jesus wohnt in uns. Und mit ihm sollen wir die Fülle haben. Preis sei Gott. Wir sollen und dürfen in den Reichtum Gottes hineinwachsen. Ich fange mal bei einem ersten Schritt an für Pfingstler und Charismatiker. Was denkt ihr, wann bekommen wir Gaben des Geistes zugeteilt? Bei welcher Situation? Bei der Taufe, bei der Bekehrung oder wann? Ist das ein spezielles Erlebnis oder passiert einfach so nebenbei das? Oder wie beschreibt die Bibel das, wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes bekommen oder die Gaben des Geistes bekommen? Genau, wenn wir mit dem Geist Gottes getauft werden. Man nennt es auch manchmal Geistestaufe. Und die Geistestaufe könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 19 zum Beispiel oder Apostelgeschichte 2, äußert sich auf verschiedene Art und Weise. Es kann sein, dass wir mit der Taufe im Heiligen Geist bekommen die Gabe der Prophetie, die Gabe der Zungenrede. Bei einigen, wie zum Beispiel Petrus und den Jüngern, bewirkt es, dass sie mit großer Freiheit das Evangelium verkünden, mit Vollmacht in anderen Sprachen. Ja, der Geist Gottes, wenn wir mit ihm getauft werden, wenn wir ihn erfahren als Kraft, als reale Kraft in unserem Leben, bewirkt eine Veränderung. Halleluja. Und ich glaube, da fange ich mal an. Bevor wir über die Gaben des Geistes reden und darüber lehren, das werde ich die nächste Zeit machen, fange ich mal da an, wo wir denn die Kraft Gottes erleben, den Ursprung. Und ich frage, hat jeder von uns dieses Erlebnis gemacht? Gibt es diesen Moment, wo wir sagen können, yo, da habe ich die Kraft Gottes, da habe ich den Heiligen Geist erlebt. Da ist er so manifest geworden, so greifbar, so erfahrbar. Ich habe wirklich angefangen, in anderen Sprachen zu reden. Ich habe prophetische Worte empfangen. Ich habe auf einmal große Freiheit gehabt, das Wort Gottes mit Vollmacht zu verkündigen. Ich habe auf einmal eine große Liebe zu den Verlorenen entdeckt. Irgendetwas war auf einmal da. Ich habe eine große Freude über Gott und im Geist erlebt. Irgendetwas. Gibt es diesen prägnanten Punkt und dieses prägnante Erlebnis in unserem Leben? Ich weiß, bei mir war es auch nach der Bekehrung, nach der Taufe, irgendwann, da war ich 14 oder ich glaube 15 und ich war in einer Jugendfreizeit und wir hatten abends einen Gottesdienst und nach dem Gottesdienst noch Gebetstreffen. Und da wurde speziell für Kinder und Jugendliche gebetet, die diese Kraftausgießung des Heiligen Geistes, diese Geistestaufe erleben wollten. Und irgendwann im Laufe des Abends auf einmal betete jemand für mich und es kam so eine Freude über Gott, über diese Gewissheit gerettet zu sein, eine Freude über Gott, eine unbeschreibliche Freude über mich. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Ich weiß nicht, wie lange es dauerte, ich konnte nicht mehr aufhören zu lachen, weil Freude über Gott mein Leben durchströmte. Und ich freigesetzt wurde von allen Dingen, die mich irgendwie gefesselt und gefangen genommen haben, auch damals schon mit 14 oder 15. Halleluja! Und ich frage heute Morgen, haben wir alle dieses Erlebnis erlebt? In irgendeiner Art und Weise? Haben wir es erlebt, dass mit dieser Kraftausgießung eine Gabe des Geistes an uns zugeteilt wurde? Schaut doch einfach mal ins Leben hinein. Und wenn es einigen von uns vielleicht noch fehlt, dann glaube ich, dass Jesus heute Morgen Geist und Feuer schicken will und Veränderung schaffen möchte. Amen. Ich predige hier nicht einfach aus Spaß, sondern ich glaube, dass Gott zu seinem Wort steht und dass er hier Veränderung schaffen möchte bei uns. Gott möchte nicht, dass wir in dem Mangel leben, sondern er möchte, dass wir in die Fülle hineinkommen. Amen. Amen. So, wer ist da und sagt, also das habe ich noch nicht erlebt. Mir fehlt dieses Erlebnis, dieser Kraftausrüstung mit dem Geist Gottes, wo ich genau sagen kann, wow, da hat es eine einschneidende Veränderung in meinem geistlichen Leben gegeben. Ist jemand da, der sagt, jo, bei mir fehlt's, ich möchte es haben, dann lass uns beten. Kurz und knackig. Der Paulus hat das übrigens auch so gemacht. Lest mal in Apostelgeschichte 19 nach. Da trifft er auf eine Anzahl von Menschen und sagt, hey, irgendwie fehlt euch geistlich was. Auf wen seid ihr denn eigentlich getauft worden? Jo, sagen die, auf den Johannes. Sagt Paulus, das ist jetzt nicht so ausreichend. Ich taufe euch mal auf den Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes und so. Und dann werden die getauft, nochmal, ein zweites Mal. Und werden sie getauft und dann wird für sie gebetet und die Hände aufgelegt und sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie fangen an zu weissagen und zu, in anderen Zungen zu beten. Erlebbar, sichtbar, nüchtern analysiert. Er fragt, hey, habt ihr das, habt ihr das, habt ihr das? Nö, haben wir nicht. Okay, dann sorgen wir jetzt für Veränderung. Ganz einfach. Wir machen das manchmal so kompliziert. Ne? Wir glauben irgendwie der Engel des Herrn, der muss jetzt direkt neben uns stehen und sprechen und sagen, du bist gemeint. Du bist gemeint. Oder vielleicht ist da noch ein weiblicher Engel, der sagt, du bist gemeint. So säuseln, du bist gemeint. Ich spreche dich jetzt genau an. Wisst ihr, dass das Wort Gottes spricht? Das Wort Gottes spricht. Und wir wissen in unserem Herzen genau, ob wir gemeint sind oder nicht. Und jetzt denken wir mal an den Anfang zurück, als ich sagte, wir sind keine Schweine, sondern wir sind Schafe. Und Hirten sind Schweinehirten, nee, Schafhirten und keine Schweinehirten. So, also von daher, es ist jetzt so der Ruf da, ne? Hey, Schafe, da ist jetzt ein neues Stück Weide, da könnt ihr grasen, da könnt ihr hingehen, ihr könnt folgen oder ihr lasst es bleiben. Und jetzt sind einige da und sagen dann, ich denke nochmal drüber nach. Ich könnte für mich wichtig sein, könnte nicht sein, wer weiß, keine Ahnung. Martin, lass mich nochmal nachdenken. Ich lasse dich nachdenken, kein Problem, ich gehe weiter. Schaut, Schweinehirten fangen jetzt an und drehen sich um und fangen an zu schieben. Los, beweg dich. Mach ich nicht. Eine Frage nur nochmal, ist jemand da, der sagt, ich habe das noch nicht so erlebt, ich möchte das erleben, dann können wir dafür beten, ansonsten gehe ich weiter in der Predigt. Das Angebot zu wachsen und Neues zu erleben mit Gott ist da. Okay, gut, dann haben wir also alle diese Gabe, diese Gaben des Geistes empfangen, diese Kraftauswirkung bekommen und leben ab jetzt in der Fülle. Ja, das ist schön, das ist eine gute Perspektive. Also, wir haben, jetzt gerede ich mal zu denjenigen, die Gaben des Geistes bekommen haben, ja, die Kraftauswirkungen, die Kraftwirkung Gottes erlebt haben, die Kraftwirkung des Heiligen Geistes, die Kraftausrüstung und Gaben bekommen haben. Wenn wir nun den Heiligen Geist empfangen haben und seine Gaben, und wenn das die geistliche Realität ist, dass wir sie haben, bekommen haben, ihr habt ihr jetzt gerade eigentlich ausgedrückt, ihr habt sie alle, ja? Dann ist ja die Frage, was ist denn das Problem? Wenn wir diese Gaben haben, aber sie nicht erleben im Gottesdienst, in der Gemeinde, was ist dann das Problem? Bitte? Ja. Es geht aber jetzt um die Gaben, die ich gerade aufgezählt habe aus 1. Korinther 12. Gabe der Prophetie, der Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit und so. Ja? Also wenn wir das alles nicht haben, erleben in den Gottesdiensten, in unseren Hauskreisen, was weiß ich, aber wir sagen, wir haben die Kraft des Heiligen Geistes bekommen, dann muss es doch an irgendeiner Stelle haken. Oder? Ja, ich glaube, dass es drei, also ich möchte heute mal auf drei Gründe gehen, die dazu beitragen, dass wir diese Fülle nicht erleben. Es gibt vielleicht noch andere, aber drei Gründe, die mir für heute wichtig sind. Also, laut 1. Korinther 12, Vers 1 bis 11, der erste Bereich, gibt der Heilige Geist jedem mindestens eine seiner Gaben. Erste Korinther 12, 1 bis 11. Jedem gibt er mindestens eine seiner Gaben. Dem einen wird durch die Offenbarung ein Wort der Weisheit gegeben. Dem einen, sagen wir mal der Dagmar, wird ein Wort der Weisheit gegeben. Der Mado wird ein Wort der Erkenntnis gegeben. Der Claudia wird die Gabe des Glaubens gegeben. Immer wird irgendeinem etwas gegeben. Die Gnadengaben der Heilung, dem Alex. Dort steht, jedem wird eine Gabe gegeben. Und dann Vers 11. Alles dies aber wirkt ein und derselbe Geist, der einem jeden seine Gabe zuteilt. Ich glaube, das ist der erste Grund, der uns vielleicht hindern kann, in den Gaben zu leben, die Gott uns gibt, dass wir annehmen, wir hätten keine bekommen. Oder er will uns gar keine geben. Empfange es heute Morgen als Zusage Gottes. Gott will dir persönlich eine Gabe des Heiligen Geistes geben. Amen. Keiner der Kinder Gottes ist ausgeschlossen. Amen. Halleluja. So. Es kann auch sein, dass jemand mehrere Gaben bekommt. Es können auch in verschiedenen Situationen unterschiedliche Gaben aktiv werden. Ich kenne es von mir, kommt das Wort, ein prophetisches Wort oder kommt ein Wort der Erkenntnis oder irgendwie was. Es kann verschieden sein, ja. Und man kann es auch nicht abrufen. Aber ich weiß, dass Gott Gaben geben will an jeden. So, und das ist das Wichtige, der erste Punkt. Du bist nicht zu schwach, du bist nicht zu klein, du bist nicht zu arm, du bist nicht zu krank oder zu alt oder irgendwas. Jedem Kind Gottes möchte Gott durch den Heiligen Geist eine Gabe geben. Amen. Und ich glaube, das ist das Erste, was wir heute Morgen wirklich empfangen müssen, wo wir beraubt werden auch. Dieser Zuversicht und Gewissheit, dass wir würdig sind, Gaben zu bekommen. Manche fühlen sich vielleicht nicht würdig genug und sagen, wenn ich 10 Jahre Christ gewesen bin, dann vielleicht, oder wenn ich einen gewissen Heiligkeitsgrad erreicht habe. Ah, das ist nicht die Voraussetzung. Der Heilige Geist will jedem von uns eine Gabe geben. Können wir das heute Morgen akzeptieren? Der Heilige Geist will jedem eine Gabe geben? Jedem? Schaut, und jetzt kommt der Teufel und sät Zweifel. Sollte der Heilige Geist mir wirklich eine seiner Gaben geben wollen? Der Teufel hat sich aufgemacht, um die Gemeinde Gottes zu berauben. Und er möchte ihr vor allen Dingen die Gewissheit rauben, dass sie ausgerüstet werden soll, jeder einzelne persönlich mit Gaben des Heiligen Geistes. Er möchte diese Hoffnung rauben, dass wir einfach diese Erwartung haben, dass der Heilige Geist uns ausrüstet. Er möchte uns dieses wegnehmen. Er will nicht, dass wir vor geistlicher Kraft nur so strotzen. Er will dir und mir die Gewissheit rauben, dass wir Gaben des Geistes empfangen sollen und vielleicht auch schon empfangen haben. Wenn wir in unser Leben gucken und sehen, ja, es könnte sein, da habe ich ein prophetisches Wort weitergegeben, aber ob das so eine Gabe war, Oder da habe ich für Kranke gebeten und sind besser geworden, aber ob das jetzt eine Gabe des Heiligen Geistes war, Vielleicht mehr Zufall. Gott hat uns durch seinen Geist bereits Gaben gegeben. Und, also uns hier allen offensichtlich, habe ich ja vorhin schon gefragt. Und wenn nicht, dann möchte er auf jeden Fall, dass wir jeder Einzelne die Gaben des Geistes bekommen. Das Zweite ist, wenn wir einen Mangel an der Anwendung von geistlichen Gaben in der Gemeinde feststellen, dann liegt es, was Stefan gerade gesagt hat, Oder kann es liegen daran, dass wir es nicht anwenden, dass wir die Gaben haben, aber sie nicht anwenden? Was sollen wir denn mit dem tun, was wir bekommen haben, ihr Lieben? Wenn wir Gaben des Geistes bekommen haben, was sollen wir damit tun? Amen. Matthäus 10, Vers 8 steht zum Beispiel: Umsonst habt ihr alles bekommen, alles, umsonst gebt ihr alles weiter. Wir bekommen, um weiterzugeben. Wir bekommen, um anzuwenden. Wir bekommen, um andere zu ermutigen und zu erbauen. Wir bekommen nicht, damit es uns gut geht, in erster Linie, und damit wir schöne Gefühle haben. Ah, der Heilige Geist hat wieder mit mir gesprochen. Ich habe eine tolle Prophetie gehabt. Was hast du davon, wenn du sie nicht weitergibst? Alles bekommen wir, um es umsonst weiterzugeben. Und 1. Korinther 1, Vers 7 möchte ich noch mal kurz zitieren. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. So, Moment. Wir sollen es weitergeben. Da habe ich mir jetzt eine falsche Bibelstelle aufgeschrieben. Ihr könnt mir glauben, wir sollen es weitergeben. Wir sollen es anwenden. Wir sollen wirklich mit den Gaben des Geistes dienen. Wem soll es nutzen? Moment, wo war das? Habe ich mir falsch aufgeschrieben. Egal. Da haben wir es. 1. Korinther 12, Vers 7. Ach, danke, Herr. 1. Korinther 12, Vers 7. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Jedem wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Zum Nutzen. Und wem soll es nutzen? Der ganzen Gemeinde. Amen, der ganzen Gemeinde. Und ich sage mal, allen Menschen, die es dringend brauchen. Die Gaben des Geistes sollen allen Menschen dienen, die es dringend brauchen. Und das sind manchmal auch die unbekehrten Arbeitskollegen. Oder die unbekehrten Kollegen im Sportverein oder die Nachbarn. Die Gaben des Geistes werden gegeben zum Nutzen, ganz vorrangig der Gemeinde, klar. Sie werden auch gegeben für die Seelsorge. Aber sie werden, und das steht hier mit keiner Einschränkung, sie werden gegeben zum Nutzen. 1. Korinther 12, Vers 7. Sie werden gegeben zum Nutzen. Wir bekommen die Gaben des Geistes, um sie anzuwenden, damit sie anderen nutzen, damit andere auferbaut werden im Glauben, dass sie gefördert werden. Erste Korinther 14, Vers 26. Wie also wollen wir es nun halten, liebe Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, dann hat der eine einen Psalm, der andere hat ein Wort der Lehre, ein dritter hat eine Offenbarung, wieder ein anderer spricht in Zungen, hat aber auch eine Deutung. Alles muss zur Auferbauung der Gemeinde dienen. Wir haben die Gaben bekommen, um sie einzusetzen, um sie aktiv zu schalten. Wenn wir nichts weitergeben, mit den Gaben dienen, dann ist es so, als ob in unserem Auto ein Motor ist und wir steigen ein und wollen von Essen nach Dortmund fahren. Und dann sitzen wir in unserem Auto, es tut sich nichts und dann steigen wir aus und fangen an, das Auto zu schieben. Die klügere Idee wäre, den Schlüssel ins Lenkradschloss zu stecken, umzudrehen und den Motor zu starten und loszufahren. Amen. Wir können unser Auto über die Autobahn nach Dortmund schieben. Und wir können auch einfach mal den Motor starten. Das heißt, wir können einfach mal die Gaben des Geistes, die er in uns hineingelegt hat, aktivieren, freisetzen, anwenden. Einfach mal damit dienen, locker und entspannt. Und das Dritte ist, ich glaube, ein Hinderungsgrund dafür, dass wir die Fülle nicht erleben, kann noch sein Menschenfurcht. Ja, klar, Angst, ne? Könnte verkehrt sein. Aber diese Aussage in 1. Korinther 12, der Geist teilt aus, wie er will. Der teilt aus, wie er will. Also, dass man irgendwie sich belügen lässt und der Teufel einem sagt, ja, Pech gehabt, bei dir wollte der Heilige Geist nicht austeilen. Ist er, der Heilige Geist ist ja so irgendwie nicht fassbar und erklärbar und bei dir will er nicht, bei dem anderen will er. Es gibt eine zweite Seite der Medaille. Der Heilige Geist teilt in der Tat aus, wie er will. Wir können nicht darüber verfügen. Wir können nicht sagen, Heiliger Geist, teile mir jetzt das aus. Wir können bitten. Okay. Aber wann und wie er austeilt, das können wir nicht beeinflussen.